gibt Ihnen noch ein herzliches Dankeschön, Applaus. Sie haben sich so fleißig vorbereitet. Danke, Viktor. Haben sich so fleißig vorbereitet und sind eingesprungen. Beide Lobpreisleiter sind nicht da, aber der Heilige Geist ist hier. Amen. In der Anbetung, in der Gegenwart Gottes. Fantastisch. Preis dem Herrn. Also nochmal vielen Dank. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem wunderbaren Tag, zu diesem Gottesdienst, den wir zusammen feiern dürfen. Feiern im wahrsten Sinne des Wortes. Ich erwarte viel vom Herrn heute Morgen. Amen. Ich begrüße auch ganz herzlich unsere Gäste. Ihr seid schon begrüßt worden, aber es ist Tradition, Gewohnheit, dass ich es auch selber nochmal mache. Vielleicht dürfen mal die Gäste kurz Hallo sagen, mal winken. Dann wissen wir, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wunderbar. Preist dem Herrn. Ja, es ist viel in Bewegung im Moment, viel, was man nicht so am Sonntag sehen kann, was halt im Hintergrund läuft. Unter anderem gibt es ein Anliegen, das Martin auf dem Herzen hatte, was sofort auch mein Herz angesprochen hat. Martin, wo ist Martin? Ah, da. Bitteschön.
Und zwar's? Hat mir Nassim, beziehungsweise war ich am Mittwoch mit Nassim so ein bisschen unterwegs, haben wir so ein bisschen Situation gesprochen, allgemein Jugend und so. Und dann sind wir auch so ins Gespräch gekommen, allgemein, wenn jemand Gebetsanliegen hat, dass es da ein bestimmtes Gebetsteam gibt. Bei dir jetzt, ja genau. Und ich wollte einfach fragen, ob wir hier vielleicht unter uns ein paar starke Beter haben, die vielleicht so ein Team bilden würden. So allgemein für Gebetsanliegen, die man jetzt nicht groß rausbesauen möchte oder so. Weil es sind halt meistens auch oft persönliche Dinge. Und ja, keine Ahnung. Wer sich halt zu berufen fühlt, kann ja mal zu Nassim gehen oder zu Viktor oder zu Ralf. Oder zu mir. Und sich einfach mal melden. Dann gucken wir mal, wie wir das organisieren können. Und ja, was ich noch sagen wollte ist, der Gebets- und Jugendraum, den wollen wir jetzt die nächsten Wochen einfach mal aufgestalten und alles rausräumen, was nicht reingehört. Hab auch schon ein Schild angebracht. Also wäre ganz lieb, wenn niemand mehr was reintun würde. Und ansonsten, ich habe gestern so Gebetslisten da aufgeklebt und so. Also wer Lust hat in der Woche oder Zeit hat, der kann einfach mal herkommen und keine Ahnung, das einfach mal runterrattern beziehungsweise einfach mal beten. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht.
Dankeschön. Also Gebet ist sehr, sehr wichtig und wie Martin schon gesagt hat, manche Anliegen, die kannst du nicht am Sonntag vor die Gemeinde bringen, weil es doch zu persönlich ist, oder die kannst du auch nicht am Dienstag hinbringen. Und diese Gebetsgruppe soll schon etwas, ich will nicht sagen Besonderes, aber besonders anders sein. Ja, wir sind ins Gespräch gekommen. Es gibt für mein Missionswerk schon seit Jahren diese Gruppe GSG 9. Granum Sinapis heißt ja der Verein, also Senfkorn. Granum Sinapis Gebetsgruppe 9, GSG 9. Ja, das sind so die Sondereinsatzbeter. Und das habe ich dem Martin erzählt und das hat dein Herz dann offenbar angesprochen, dass wir auch eine Gebetsgruppe in der Gemeinde in dieser Richtung haben sollten. Also bitte, wer sich berufen fühlt vom Herrn, ja, da mit zu beten und mit eine Einheit zu bilden, der soll sich entweder an mich wenden oder am besten direkt an Martin. Du erstellst dann einfach die Liste. Also Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, so dass du gut erreichbar bist, vielleicht am besten auch per Handy oder so. Gut. Und ja, ich möchte nochmal Werbung machen für die Jugend, was für die Jugend geplant ist. Es gab ja vor vielen Monaten schon das Anliegen, dass wir in diesem Bereich so eine Art Bistro hinmachen. Ja, dass da eine Trennwand kommt, dass da eine Wasserleitung gelegt wird, was ganz einfach ist, weil die Räume mit dem Wasser nicht weit weg sind. Und wir haben das dann irgendwann, nachdem die Pläne erstellt waren, beiseite gelegt, aus Kostengründen. Und jetzt ist es so, dass die Jugend gesagt hat, Mensch, wenn wir zusammenkommen und wir sind in so einer Riesenhalle, das ist eigentlich so unpersönlich wie eine kleine Jugendgruppe. Kann ich total verstehen. Und es wäre schön, wenn wir eigene Jugendräume, einen eigenen Raum hätten, den wir so gestalten können, wie wir wollen und wo wir uns wohlfühlen. Und dann habe ich so die Idee gehabt und habe gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich gut, wenn man das zusammenlegt. Das mit dem Bistro ist angefragt worden, wann geht's dann mal los in Richtung Bistro, was wir bauen wollten. Das mit der Jugend zusammengelegt ergibt Jugendbistro. Ich habe dann gedacht, Jugendbistro ist, wir richten das alles so ein, die Jugend darf sich den Raum so gestalten, wie sie möchten. Ja? Solange es nicht unbiblisch und ethisch, moralisch und so weiter sauber ist, ja, also bestimmte Kalender werden da nicht hingehängt, so ein Wort an die Jugend, solange dürft ihr euch austoben, habe ich gedacht, wie ihr möchtet. Also ob ihr da Poster anbringt, ob ihr da mit Spray was Graffiti-mäßiges hinsprüht oder was euch gefällt, tobt euch aus. Ich mache Werbung dafür, dass die Jugend Unterstützer bekommt, also Leute, die helfen, da eine Trennwand zu ziehen und was da so vorgesehen ist. Da gibt's wie gesagt konkrete Pläne. Und ich mache Werbung dafür, dass die Materialkosten zusammenkommen. Das heißt also, wer für dieses Projekt speziell etwas spenden möchte, damit auch die Trennwände gekauft werden können, die aufgestellt werden, der darf das gerne tun. Am besten direkt an Frank. Ja, entweder Überweisung an die Gemeinde mit dem Stichwort Jugendbistro oder direkt an Frank einen Umschlag mit dem Wort Jugendbistro. Dann wissen wir, dieses Geld darf für nichts anderes ausgegeben werden als für unsere Jugend. Ich merke, da ist viel Begeisterung. So innerlich. Genau. Und also Kinder und Jugend ist einfach wirklich die Zukunft der Gemeinde und das wird nicht einfach nur so dahergesagt, sondern wer wirklich in die Jugend und in die Kinder investiert, investiert ins Reich Gottes und das ist wirklich nicht übertrieben gesagt. Amen. Ich glaube, wir könnten ein bisschen Licht gebrauchen, wenn jemand so nett ist. Wie bitte? Ein Ventilator, aber nur oben an der Decke, sonst... Hier ein Ventilator ist schwierig. Wir können auch die Tür aufmachen vielleicht. Ja, danke schön. Kannst du bitte die Tür aufmachen hier? Ja, dann haben wir ein bisschen Zugluft. Vielleicht da hinten auch die Tür. Danke schön. Wunderbar. Also, ihr wisst ja, im Moment ist diese Reihe fromme Hindernisse nicht zu Ende. Die Reihe fromme Hindernisse, um Gebetserhörung zu verhindern. Kommst du wieder? Ach so, unglaublich. Fromme Hindernisse, ja, ist noch nicht zu Ende, aber ich hatte jetzt so wirklich den Eindruck, ich sollte zwischendurch ein ganz anderes Thema bringen und das möchte ich heute Morgen tun. Und zwar heißt das Thema heute, so lerne ich auf Gottes Führung zu setzen. Dass Gott uns führt, dass wir ihm vertrauen, dass er uns führt, dass wir ihm glauben. Die Bestätigung für diese Predigt kam durch das, was Lea vorgelesen hat. Es geht wirklich um die Führung Gottes, um den Glauben. Ja, das finde ich total gut, dass das wie ein Uhrwerk Rädchen für Rädchen zusammenspielt. Das Thema der Lobpreis, all diese Dinge, die nicht abgesprochen sind, aber inhaltlich doch zueinander passen und sich ergänzen, finde ich echt fantastisch. Ich bin etwas verwundert, ich darf mal ganz offen und ehrlich hier sein heute Morgen, ja, ich bin etwas verwundert, dass jetzt dieser Vers da hängt, 2. Chronik 7, 14 und 15. Ich bin mehr als verwundert, wisst ihr warum? Weil wer die Predigt gehört hat, fromme Hindernisse Teil 1, der hat gehört, was ich zu diesem Vers gesagt habe. Er wurde benutzt, ja, Gottes Reden zu Samuel, Gottes Antwort, dass er gesagt, mein Volk hat sich immer wieder anderen Göttern hingegeben und deswegen sind sie unter Gericht gekommen. Und wenn mein Volk sich nicht mehr den anderen Göttern hinwendet, dann werde ich das Gericht wieder aufheben. Und dass dieser Vers eigentlich gänzlich ungeeignet ist, um ihn als Grundlagenvers zu nehmen, um im Gebet vor Gott zu stehen. Und irgendwie bitte ich, wer auch immer das hingehängt hat, die Predigt Teil 1 noch einmal zu hören. Bitte, 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 ich flehe dich an, hör noch mal Teil 1. Okay? Ihr lacht, also vielleicht kommt das aus der Ecke da, wer weiß. Also niemand muss sich schuldig bekennen und sagen, ich war das, aber hör es einfach und entferne es ganz heimlich, unauffällig, ohne dass es jemand sieht, jetzt. Nee, Quatsch. Halleluja. Also, wir haben, wenn wir auf Gottes Führung setzen, eine wichtige Grundlage. Wenn wir Gottes Führung begehren, wir haben eine wichtige Grundlage. Wer heute Morgen ist hier und sagt, Mensch, Gottes Führung, ich brauche Gottes Führung, ich brauche, dass Gott mich leitet. Das ist eine rhetorische Frage. Wer kann sagen, ich brauche Gottes Führung nicht? Ich kann das schon, ich schaffe das schon. Ja. Also, unsere Grundlage steht in Römer 8, 14 und 16. 14 bis 16, Entschuldigung. Denn welche... Römer 8, 14 bis 16. Und es regnet wieder so massiv. Ja, Halleluja, das ist das Land mit dem meisten Regen, glaube ich. Halleluja. Also, ich lese mal die Verse. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, oder andere Übersetzung, einen Geist der Knechtschaft, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das sind ein paar Verse, die dich wirklich jubeln lassen. Ja? Denn welche der Geist Gottes treibt, sind die Kinder Gottes. Was sagen diese Verse? Nummer eins, wir sind Kinder Gottes. Das ist das, was dieser Vers sagt oder was diese Verse sagen. Das ist die Grundlage, warum wir von Gott geführt werden. Weil Gott seine Kinder liebt, weil Gott seine Kinder führt. Amen. Wir sind Kinder Gottes und ich habe das in vielen Predigten und Vorträgen gesagt. Ich komme aus einer Kultur, wo du früh lernst, was es bedeutet, Kind von wem zu sein. Ja, und ich wiederhole mich gerne. Das heißt, wenn du Kind vom Polizeipräsidenten bist, dann hast du ganz andere Rechte und Möglichkeiten und Mittel, auch wenn du sie theoretisch nicht hast. Aber du hast sie, ja, als wenn du Kind eines einfachen Landarbeiters bist. Wenn du Kind eines Abgeordneten im Parlament bist, dann hast du einen ganz anderen Zugang zu Dingen und ganz andere Mittel und Möglichkeiten, als andere sie haben. Wenn du Kind des Präsidenten bist, ja, dann ist das was ganz Besonderes. Ja, du lebst ein komplett völlig anderes Leben, eine andere Form von Freiheit. Dass das in diesen diktatorischen Ländern nicht fair zugeht und nicht gut ist und so weiter, brauche ich nicht erklären. Aber was ich damit sagen wollte, ist, ich komme aus einer Kultur, wo ich früh gelernt habe, dass es etwas sehr Wertvolles ist, Kind von wem zu sein, der etwas zu sagen hat, der etwas bewegen kann, ja. Und jetzt sind wir hier zusammen, ja. Wenn du an Jesus glaubst, du bist Kind Gottes geworden. Nicht des Präsidenten, ja. Nicht des Diktators, Kind Gottes. Das heißt, der Himmel und Erde gemacht hat, der das Universum geschaffen hat, der Größte, der Beste, der Klügste, der Stärkste, der Fantastischste, der Wunderbarste, der Tollste, der nicht mehr zu Toppende, der überaus unbegreiflich riesig gigantische, ist dein Papa. Halleluja, das ist Freude, super. Das ist, alleine das ist schon Ende der Predigt, Ende der Durchsage. So, Halleluja, und jetzt lass uns hüpfen und tanzen und jubeln. Wir wollen biblische Grundlage legen, deswegen, wir wollen das wachsen lassen. Ja, also Kind Gottes steht hier im Römer. Du bist Kind Gottes, das ist nicht eine Nebenbei-Information, sondern die Grundlage deines Seins. Halleluja. Der Geist Gottes ist in uns und führt uns. Ja? Hier steht das Wort, der Geist Gottes treibt. Das heißt aber nicht, er drückt uns gegen unseren Willen. Ja? Das ist immer der Unterschied zwischen dem Geist Gottes und einem Geist aus der Hölle. Der Geist aus der Hölle, der fragt nicht nach deinem Willen, der sucht nach Mitteln, Möglichkeiten, Zugangsformen, offenen Türen. Ja? Der kommt und gegen deinen Willen schubst und drückt und bedrängt er dich. Der Geist Gottes handelt anders. Der Geist Gottes überzeugt dich, er führt dich. Ja. Das griechische Wort für dieses Treiben heißt Argo. Das bedeutet sanft und ohne Gewalt führen. Das bedeutet bringen, geleiten, mitnehmen. Das finde ich so gut, das Wort. Ja, das wird übersetzt mit dem Wort mitnehmen. Er nimmt dich an die Hand, er nimmt dich mit. Ja, und er führt dich auf diese Weise. Ist das nicht fantastisch? Ja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja? Und wenn du sagst, da steht aber, treibt uns. Ja? Führen, ziehen, drängen. Der Geist Gottes kann uns auch drängen, aber innerlich, nicht gegen unseren Willen, nicht mit Druck, nicht ungesund, nicht depressiv. Ja? So. Wir haben keinen Grund, uns zu fürchten vor der Führung Gottes. Manche fürchten sich. Wer weiß, wie Gott mich führt und wohin und wann. Ja, manche fürchten sich, aber es steht, wir haben keinen Geist der Knechtschaft. Ja, wenn wir Gottes Führung uns anvertrauen, dann brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Ja, Amen, vor nichts zu fürchten. Ich meine wirklich vor nichts, vor gar nichts zu fürchten, wenn wir uns von Gott leiten lassen, führen lassen vom Heiligen Geist. Ja. Diese Verse sagen auch etwas sehr Besonderes, nämlich wir haben bereits ein eine tiefe Vertrauensbeziehung zu unserem Vater im Himmel gelegt bekommen durch den Geist Gottes in uns. Der Geist Gottes ist in uns. Und durch den Geist Gottes sagen wir, aber lieber Vater. Das ist eine Vertrauensbeziehung. Die Bibel sagt, sie ist schon da, diese Beziehung. Aber in der Praxis, im Alltagsleben, merkst du, dass es oft nicht sichtbar ist. Das merkst du, dass sich das kultivieren kann, dass sich das entwickeln kann. Und dafür unter anderem auch diese Predigt. Es liegt in dir drinne, dieses tiefe Vertrauensverhältnis zu Gott. Ist bereits durch den Heiligen Geist in dich hineingelegt worden. Ja? Und jetzt bist du in der Lage, in dieser Vertrauensbeziehung zu Gott zu leben, zu sagen, aber Vater, Vertrauen, Hingabe, Liebe, Beziehung in engster Art und Weise, ja, wo die Brötchen aus der Hand isst, während du auf der Hand sitzt, an der Brust lehnst, tiefer und enger geht nicht. Beziehung ist schon da, ist schon da. Wir müssen es halt in unserem Alltagsleben uns bewusst machen und wirklich unser christliches Leben danach kultivieren, dass wir sagen, ja, so ist die Beziehung von Gott in uns hineingelegt, so wollen wir sie auch leben. Amen. Wir haben ein Zeugnis, sagt die Bibel, eine permanente Bestätigung. Es wird uns permanent etwas bestätigt. Wir sind Kinder Gottes. Nicht, wir könnten es werden. Nicht, wir sind unter dieser und jener Voraussetzung. Es gibt eine einzige Voraussetzung. So viele ihn aber aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, Jesus, die Jesus aufnehmen, das ist die einzige Voraussetzung. Jesus als Herrn anzunehmen, als Erlöser anzunehmen, das ist die einzige Voraussetzung, um Kind Gottes zu werden. Amen. Erlöst durch sein Blut, Kind Gottes geworden. Halleluja. So. Und als Kind Gottes lernen wir, uns leiten und führen zu lassen durch den Heiligen Geist. Ja, er ist in uns, er gibt uns die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Und ganz ehrlich, oftmals fühlen wir uns allen anders als Kind Gottes sein. Oftmals fühlen wir uns verloren, von Gott vergessen, verlassen. Ja, das ist aber nicht die Wahrheit, das sind Gefühle, Emotionen, ja, die der Feind gerne missbraucht. Ja, psychische Zustände, psychische Verfassungsformen stellen nicht immer die Wahrheit dar, meistens sogar nicht. Sondern das Gegenteil. Amen. Ja, ihr kennt das, ja. Und deswegen ist es so gut, dass der Geist Gottes unserem Geist immer wieder einen Tick gibt und sagt, hey, lass dir nochmal durch den Kopf gehen. Zu wem gehörst du? Ja. Wer ist dein Vater? Okay. Als Kinder Gottes werden wir vom Geist Gottes geleitet und die Bibel ist voll von Beispielen. Voll von Beispielen. Welche Männer und Frauen Gottes sich haben von Gott führen lassen. Ja? Zum Beispiel Noah, der ein Schiff baut mitten in der Wüste, wo er ausgelacht wird. Er wusste nur, Gott hat geredet, er tut's, er lässt sich von Gott führen. Er macht Dinge, die kein Mensch nachvollziehen kann. Und am Ende beweist sich, dass die Menschheit gerettet wird, dadurch, dass dieser Mensch ja, so blöd war und das gemacht hat, was andere dumm genannt haben und gespottet und gelacht haben. Er ließ sich nicht abirren, er ließ sich von Gott führen, die Dinge zu tun, die Gott ihm auferlegt hat. Das Volk Israel wurde von Gott geführt. Ja, raus aus Ägypten. Dann drehten sie noch ein paar Sonderkurven, ja, weil das Menschliche kam dazwischen und die Pläne Gottes, also Gott führt, er drängt nicht, er hat sie nicht hinein erpresst ins gelobte, verheißene Land, sondern hat sie geführt und manchmal haben sie auch ein paar Extrarunden gedreht, wie gesagt, und sind ihrer eigenen Führung gefolgt. Ja. Abraham wurde von Gott geführt. Jakob wurde von Gott geführt. Ja. Auch da wieder völlig unlogisch. Ja. In die Saat zu sehen, dort, wo keiner sät, ist dumm. Aber Gott sprach und er verstand es nicht, aber er tat es. Ja. Gehorsam ist manchmal besser als Verständnis. Paulus wurde von Gott geführt. Und. So viele Leute wurden von Gott geführt. Und wenn du die Geschichte liest, wie fantastisch, wie detailliert und so weiter. Was haben all diese Leute gemeinsam? Was haben diese Helden der Bibel, unsere Vorbilder gemeinsam? Was hatten sie alle gemeinsam? Sie wurden von Gott geführt, ohne dass sie wussten teilweise wohin. Ja. Sie wussten nicht, wo ist das Ziel, wie wird es sein? Ja. Und sie wussten oftmals auch die Strategie Gottes nicht. Sie kannten den nächsten Schritt, die hatten die nächste Anweisung und so weiter, aber das Endergebnis war nicht immer klar vor Augen. Ach ja, dann werde ich am nächsten Dienstag da sein und einen Monat später werde ich hier sein und in 2 Jahren bin ich dort. Sie ließen sich von Gott führen und leiten und dabei vertrauten sie Gott blind. Blindes Gottvertrauen. Sie haben sich darauf verlassen, dass Gott jemand ist, dem sie folgen können, dem sie blind folgen können. Warum konnten sie das tun? Warum konnten sie sich blind von Gott führen oder leiten lassen? Sie liebten Gott. Sie haben den Herrn geliebt. Und Lieben bewirkt automatisch Vertrauen. Ja? Du kannst nicht jemandem vertrauen, den du nicht liebst. Ja? Und glaub mir, so der Geist Gottes in dir ist, so liebst du Gott. Ja? So liebst du Gott. Da ist diese Grundlage. Ja? Und diese Grundlage bewirkt Vertrauen. Sie wussten um Gottes Fähigkeiten, seine Größe, seine Stärke. Sie wussten, Gott ist unermesslich. Sie schauten einmal in den Himmel, so stelle ich mir das vor, wenn die Zweifel kamen und wenn das Menschliche hervorbrach, dann haben sie ihr Haupt gehoben zum Himmel. War es nachts, weil sie nicht schlafen konnten vor Sorge, sahen sie die Sterne und wussten, aha, alles klar, jetzt weiß ich es wieder. Diese Dinger, die da leuchten, hat der gemacht, der mich führt, der wird es schon wissen. Ja, sie wussten über seine unermessliche Stärke, Gnade, sie sahen die Wüste, sie sahen das Wasser, sie sahen das Meer, sie sahen die Natur, sie sahen ihre eigene Geschichte, die Vergangenheit, die Gegenwart und hatten aufgrund dessen eine Ahnung, wie wird die Zukunft sein. Gut. Amen. So, wenn du den Herrn erlebt hast und du weißt, wie er dich heute trägt und wenn du zurückblickst und siehst, wie er dich getragen hat, was du schon alles mit ihm erlebt hast, dann würde ich dich fragen, wie sieht deine Zukunft mit dem Herrn aus? Gut, preis dem Herrn. Sehr gut, Halleluja, ich schließe mich an, sehr gut. Ja, sie wussten, Gott macht keinen einzigen Fehler. Okay, wer sich von Gott führen lässt und sich ihm anvertraut, der hat verstanden, Gott macht keinen einzigen, nicht einen einzigen klitzekleinen Fehler. Er macht alles perfekt, gut, richtig. Amen. Das ist nämlich der Punkt. Wenn Gott mich führt und das läuft jetzt so und nicht so und anders als das und ja, führt Gott da überhaupt noch? Vielleicht hat Gott sich das anders überlegt. Ja. Also in meiner Bibel steht, der Herr ist ein Fels und er ist treu. Der führt dich nicht auf halber Strecke, überlegt er sich's anders und führt dich woanders und dann führt er dich doch wieder zurück. Ah Mist, hat sich verrechnet, passt nicht. Versuchen wir es nochmal, fangen wir bei Null an. Ja. Und wisst ihr was? Diese super biblischen Glaubenshelden auch noch drauf hatten. Sie wussten, sie sind Menschen. Fehlbar. Sündig. Sie wussten, dass sie Fehler machen. Ja. Aber sie vertrauten ihrem Herrn, dass er größer ist als die Fehler, die sie machen. Und das ist das Geheimnis. Wenn du dich von Gott führen lässt und du hast auf Deutsch gesagt, Schiss davor, dass du versagst. Ja, der Herr ist perfekt, der macht keine Fehler. Das habe ich verstanden, aber die Sache geht in die Hose, weil ich Fehler mache. Das ist nicht Gottvertrauen. Ich vertraue Gott, dass er stärker und größer ist als die Fehler, die ich überhaupt machen kann. Amen. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Gott kann deine Fehler durchaus verwursten, verarbeiten, verdüngern, verjüngern. Nein, verdüngern. Gott kann, verstehst? Gott kann mit deinen Fehlern umgehen. Gott kann dich zum Ziel bringen, trotz deiner Fehler. Halleluja. Gott kann dich gebrauchen, trotz deiner Schwächen und Fehler und so weiter. Hey, kick mal deinen Nachbarn und sag, Gott kann. Gott kann. Yes, he can. Halleluja. Gott kann. Gott kann. Gott macht keinen Fehler. Und er kann mit deinen umgehen. Was brauchst du noch? Was brauchst du noch, ganz ehrlich? Er kann alles, er macht alles, er ist fehlerfrei und du machst Fehler und er kann damit umgehen. Mehr brauchst du doch nicht. Halleluja. Das ist Befreiung, Leute. Das ist Befreiung von Sorge, Not, Druck. Wie wird's sein? Führt Gott mich? Und was ist, wenn ich es falsch mache? Und was ist, wenn das doch nicht im Willen des Herrn war und ich habe mich voll geirrt? Und Gott kann. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Freiheit ist, du verstehst, du bist Kind Gottes, er liebt dich, er macht alles für dich. Ja? Und du liebst ihn, machst Fehler und Gott kann. Freiheit. Der Teufel bindet dich. Ja? Mit, das könnte schief gehen. Du weißt nicht, was dabei rauskommt. Du weißt nicht, wie das endet. Du hast keine Ahnung, wenn du jetzt voll schief läufst, so gegen den Willen des Herrn. Gott weiß, dass er zu dir sprechen kann. Und wenn du den Willen des Herrn wieder erkennst, sagst du, oh, sorry, Papa, hier bin ich. Ja. Und Freiheit bedeutet, dass der Teufel dich nicht mehr damit binden kann und fesseln kann. Mit den Gedanken, was könnte noch alles schiefgehen und was könnte noch alles passieren und so weiter. Ja. Halleluja. Gott führt uns. Und hier möchte ich Werbung machen für Gelassenheit. Gott führt uns unbewusst, ohne dass wir das selber merken. Entspannung bedeutet, ja, hier bin ich, ich bin beim Herrn, er führt mich, ich vertraue ihm. Ja. Muss ich immer ganz genau wissen, wie er mich führt? Muss ich immer den nächsten mini klitzekleinen Schritt wissen? Ja? Muss ich sagen, Herr, soll ich jetzt um 6:15 frühstücken oder um 6:30? Ja? Ich möchte von dir geführt werden. Weil das musst du gar nicht. Frühstücke dann, wenn Zeit ist und du Hunger hast und Essen da ist und du eingekauft hast. Ja? Frühstücke einfach, Gott führt dich. Und wenn du dann sagst, Mensch, heute habe ich 6:40 gefrühstückt statt um 6:30, ja. Selbst das kann Führung Gottes sein. Dann hast du halt den Bus verpasst und jemand bekehrt sich an der Bushaltestelle. Aber mach das nicht zum Lebensstil. Den Bus verpassen, meine ich. Ja. Gott führt uns unbewusst. Ich möchte mal ein, zwei Beispiele, die ich mein Leben nicht vergessen werde. Ja. Wie Gott unbewusst, ohne dass wir es merken, führen. Ich war mit meiner hübschen Lady hier vorne unterwegs, ja. Und wir waren im Ausland, waren auf einen Bus angewiesen, ich glaube, ihr kennt die Story schon, waren auf einen Bus angewiesen, wussten aber nicht welcher, kannten uns überhaupt nicht aus. Und da sind wir auf einen Haufen Busfahrer zugegangen, das waren so vielleicht 10 Leute oder so oder ein bisschen mehr. Wir sind auf einen Haufen Busfahrer zugegangen und ich habe den einen Busfahrer rausgepickt, wollte ihn höflich ansprechen und beschreiben, wo wir ungefähr hinwollen, ja, weil ich wusste es nicht, ja. Und da sagt dieser Busfahrer zu uns, da vorne, der Bus da vorne an der Ecke nimmt diesen Bus. Wir sind hingegangen, mussten noch ein Ticket lösen, aber der Fahrer war nicht da. Und wir so, also Michaela mehr als ich, ne? Bist du sicher, können wir das einfach so machen? Hat er überhaupt verstanden, was du gefragt hast? Meinst du wirklich, das ist der... Ich sage, lass uns doch mal dem Herrn vertrauen. Ja, wird schon funktionieren. Wird schon. Ja, aber was ist, wenn er dich voll falsch verstanden hat und der Bus fährt da gar nicht hin? Und während wir so diskutiert haben, ist der Fahrer des Busses gekommen. Und dreimal dürft ihr raten, wer das war. Der eine, den ich angesprochen habe von dem ganzen Haufen, war der Fahrer. Also Gott hat mich geführt, den richtigen Busfahrer im ganzen Haufen direkt anzusprechen. Und er kannte seine Strecke und wusste, dass er gleich da losfahren wird. Ist das nicht entspannend? Ja, während der eine vielleicht denkt, oh, wie ich es könnte und überlegen und rechnen und tun. Und vertrau dem Herrn, Leute, vertrau ihm. Vertrau ihm einfach. Der führt dich zum richtigen Bus und mit dem richtigen Busfahrer alles gut. Ja. Eine fantastische Geschichte, die mich wirklich, die hat mir den Atem geraubt. Und einige von euch habe ich es erzählt. Werde sie nie vergessen. Ich hatte einen Termin in der Nähe meines Termins, wo ich gut 1,5-2 Stunden hingefahren bin. In der Nähe meines Termins war ein Privatsee, den kannte ich. Ich hatte in diesem See vorher schon mal geangelt. Privatsee bedeutet, da ist kein Angelverein, die Fische wachsen vor sich hin, vermehren sich wie blöd. Ja. Und wer noch nie einen Fisch gefangen hat, der sollte es da in so einem See mal versuchen. Ja. So. Kurzum, ich rief meinen Freund an und sagte, du, ich bin in der Gegend, wie sieht's aus? Ich schmeiß meine Angel mit ins Auto und dann können wir im Anschluss noch ein bisschen fischen gehen. Gute Idee, gesagt, getan, ich komme da an. Der See war aber, weil er privat war, abgezäunt, ja, und das Tor war verschlossen. Der Einzige, der den Schlüssel hatte und der verwaltet hatte, war ein Mann, der seinen Führerschein wegen Alkohol verloren hatte. So riefen wir ihn an und er sagt, ja, kein Problem, ich schließe euch auf, ihr könnt angeln, aber ihr müsst mich abholen. So, mein Freund hatte ihn also vorher schon abgeholt. Wir trafen uns dann, wie gesagt, am See. Genau. Und dann war es so, dass wir geangelt haben und wir haben richtig fette Fische gefangen, so, ja. Also ich hatte innerhalb von einer halben Stunde 2 Riesenhechte über 70 oder 80 Zentimeter, weiß ich nicht mehr. War richtig, richtig gut, so. Und am Ende des Angelns sage ich dann, der Mann muss ja zurückgebracht werden, ja. Mein Freund hat ihn geholt, ich fahre ihn nach Hause. Gut. Als ich zu Hause bei ihm ankam, sagt er zu mir, ich habe noch eine alte Bibel, die habe ich beim Aufräumen auf dem Dachboden gefunden. Und du bist ja Christ und gläubig und hatte natürlich auch mein Zeugnis mindestens einmal gehört. Ja. Und dann sagt er zu mir, ich möchte, dass du dir die Bibel anguckst, wenn sie dir gefällt, schenke ich sie dir. Und dann bin ich mit ihm reingegangen in eine Garage, die so ein bisschen sein Leben wieder gespiegelt hat. Chaos pur. Ich hatte keine Ahnung, wie dieser Mann da überhaupt einen Fuß vorm anderen setzen konnte. Und dass er überhaupt noch einen Überblick hatte, wo was liegt, war schon ein Wunder für sich. Ja? Er ging dann zu einem Haufen Bücher, zog die Bibel raus und gab sie mir. Und ich habe gedacht, naja gut, also hast du was dagegen, wenn ich mit dieser historisch alten Bibel nichts anfangen kann, dass ich sie weiter verschenke? Nee, kannst du ruhig machen. Und plötzlich brach er in Tränen aus. Eben stand er noch vor mir ganz normal, jetzt brach er in Tränen aus und fing an zu weinen, dreht sich um und zieht die Schublade von seinem Werkbank oder Tisch, wie auch immer, auf und holt eine geladene Pistole. Er hält sie hin und sagt, ich wollte gerade mir das Leben nehmen, wollte mich gerade erschießen, weil ich so verzweifelt bin. Und in dem Moment klingelt das Telefon, da will jemand angeln. Es gibt selten Situationen, wo ich nichts mehr sagen kann. Aber das war eine. Ich bin nach Hause gefahren. Ich habe mit ihm geredet, gebetet. Er hat sich bekehrt. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Er hat sich nicht erschossen. Ja. Der Mann war gerettet, wiedergeboren, anstatt sich zu erschießen, weil das Telefon in dem Moment klingelt, wo er abdrücken wollte. Ist das nicht atemberaubend? Ich sag mal so, ja, so also ein kleiner arabischer, ja, was soll ich sagen, süßer Pups. Ich will angeln. Ja, toll. Ja. Ich wollte angeln. Von wegen. An dem Tag, an dem See, an dieser Minute, in dieser Stunde, von wegen, war alles von Gott initiiert und geführt und ich habe nichts davon gewusst. Ich habe nichts davon gewusst. Er hat mich geleitet und geführt und ich habe nichts gewusst. Ich habe gedacht, ich gehe angeln. Aber Gott hat ganz andere Pläne gehabt und eine ganz andere Vision für diesen Tag, für diesen Mann. Ganz andere Pläne gehabt, als dass ich angel. Und angeln konnte ich trotzdem. Halleluja. Und ich habe auch was gefangen und das hat geschmeckt. Das ist doch unglaublich. Das ist unglaublich. Geschichte mit Parallelen, habe ich auch schon erzählt, aber zur Ermutigung nochmal, nach einer Evangelisationsreise, K.O., erschöpft vom vielen Reisen, fliegen hin und her, nehme ich meine hübsche Lady und sage, lass uns doch mal den Sonnenuntergang am See begutachten. Und dann sind wir hingegangen und standen auf so einem Steg, schauten aufs Wasser, der rote Himmel, die rote Sonne, das Wasser, das spiegelt sich und so. Fantastisch, ich bin ja melancholisch, romantisch, noch mehr als meine Frau manchmal, denke ich. So. So, wir schauten aufs Wasser und plötzlich kam so ein junger Mann mit dem Hund, stellt sich zu uns. Und ich kann ja oft die Klappe nicht halten, wenn es ums Evangelisieren geht. Dreh mich zu ihm hin und sag, toll, oder? Schönes Bild. Und er, ja, wirklich schön. Und dann sage ich zu ihm, weißt du, wer das gemacht hat? Guckt er mich schon fragend an. Ich sage, Gott. Gott hat das gemacht. Und der Gott, der das gemacht hat, der liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Ja. Und ich habe zu ihm, musst du dir mal geben jetzt. Ich gucke zu ihm und gebe ihm gleich so eine Prophetie. Ich sage, ich glaube, Gott will, dass du an Jesus glaubst und bekehrt bist und hat einen Plan für dein Leben. Und ich glaube, Gott will, dass du nach Brasilien gehst und unter Straßenkindern arbeitest. Und in dem Moment dachte ich, bin ich bescheuert? Ich kenne ihn nicht. Ein Ungläubiger mit dem Hund. Ja? Ganz ehrlich, ich hätte vielleicht lieber dem Hund die Prophetie geben sollen. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Ja? Aber das Problem ist, ich kannte den Mann nicht und jetzt kam so jetzt mittlerweile deutsch geprägtes Denken. Bist du bescheuert? Warum sagst du dem? Du kennst ihn doch nicht. Das würdest du dich ja noch nicht mal einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde trauen. Ja, also ich schon, aber ich traue mich schon. In der Gemeinde auf jeden Fall. Aber hier war ein völlig ungläubiger Typ. Und dann gebe ich ihm meine Telefonnummer und sage, weißt du was, wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Ein paar Tage später klingelt das Telefon. Ja, ein paar Tage später. Ich war auf einer Evangelisation und er wollte sich mit mir treffen. Ich sage, du, weißt du was, ich bin gerade auf einer Evangelisation. Dann und dann bin ich zurück und dann melde ich mich umgehend bei dir. Und ich habe es auch getan. Kaum war ich zu Hause, habe ihn angerufen. Zwei Tage später traf ich mich mit ihm. Und dann hat er sich bekehrt. Also zwei Tage später. Und als er sich bekehrt hat, hat er mir seine Geschichte erzählt. Und die dürft ihr dreimal raten. Verzweifelte Lebenssituation. Völlig am Ende. Nimmt seinen Hund, wohnt im Schrebergarten am Wasser. da gab es Schrebergärten, nimmt seinen Hund, dreht eine Runde und wollte sich hinterher umbringen. So, er wollte sich umbringen, wollte sich das Leben nehmen, weil er total verzweifelt war. So, die letzte Runde, die er gedreht hat, da kam er dann da auf dem Steg zu, wo wir beide standen. Und was hat ihm davon abgehalten, sich das Leben zu nehmen? Dass ich gesagt habe, Gott will, dass du nach Brasilien gehst und unter Straßenkindern arbeitest. Und wisst ihr, warum ihn das abgehalten hat? Seine Großmutter war gläubig und sie hat in Brasilien eine Arbeit unter Straßenkindern angefangen. Und das wusste er alles. Und er hat immer gedacht,